Chag Sameach, also nach Englisch und Spanisch, machen wir jetzt noch ein bisschen Hebräisch. Chag Sameach, frohes Fest. Welches Fest feiern wir denn? Hat letzten Montag angefangen und geht noch bis Dienstag. Ja, Pessach. Und weil es Pessach ist, in Israel wünschen sie sich dann Chag Pessach Sameach. Also Grammatik ist genau umgekehrt. Chag ist das Fest, Pessach eben ist Pessach und Sameach ist dann froh, fröhlich. So, ich sag Pessach, weil Jesus auch Pessach gesagt hat. Im Deutschen ist es eher als Passa bekannt. Ich weiß eigentlich nicht, warum das eingedeutscht wurde. So, dieses Fest beginnt am Abend des 14. Nissan, das war letzten Montag, mit dem Sederabend. Und was ihr hier auf dem Bild seht, das ist so der typische Sederteller mit den verschiedenen Speisen. Ich werde nicht auf alles eingehen, was da drauf ist diesmal. Und das Fest geht dann eine ganze Woche lang. So, und wenn ihr in den Kalender reinschaut, dann heißt es immer vom 15. bis zum 21. Nissan. Jüdische Feste fangen immer am Abend vorher an, deswegen tatsächlich gefeiert wird dann schon am 14. So, was ist der Hintergrund dieses Festes? Zu der Zeit von Mose, da mussten die Juden in Ägypten hart arbeiten. Aber Gott wollte sie zurückbringen in das Land, das er Abraham, Isaak, Jakob und der Nachkommen für immer versprochen hatte. Diese Landverheißung, die finden wir im Alten Testament, im Tanach. Das ist die jüdische Bezeichnung für das, was wir Altes Testament nennen. Altes Testament klingt immer so ein bisschen wie veraltet und sowas, deswegen sage ich da auch lieber Tanach. Und da finden wir das mehrfach aufgeschrieben. Und im Übrigen wird diese Landverheißung sogar im Koran bestätigt. Da gibt es mehrere Suren, die auch davon sprechen. So, die Juden waren in Ägypten, waren billige Arbeitskräfte, wurden da ausgebeutet. Und sie waren halt Teil der Wirtschaft da, die sie am Laufen gehalten haben. Bei uns würden wir heute wahrscheinlich sagen, systemrelevant. Ohne die hätte es keine Ziegelsteinproduktion gegeben. Und da hatten die Ägypter natürlich wenig Interesse, die da einfach mal ihnen entweder eine Pause zu gönnen oder sie auswandern zu lassen. So, dass einer der Vorfahren, das war der Josef, der Sohn Jakobs, das Land Ägypten vor einer Hungersnot bewahrt hat, haben die Ägypter da inzwischen schon mal vergessen. Sie haben gesagt, die Sklaven, die sollen ruhig arbeiten. Mose, der Anführer dieser Sklaven, er geht zum Pharao, der König von Ägypten, und verlangt, dass das Volk Israel eine Auszeit bekommt, dass sie 3 Tage Reisen weit in die Wüste ziehen können, um dort ihrem Gott ein Opfer bringen zu können. Pharao lehnt ab und Gott schickt nacheinander 9 verschiedene Plagen über das Land. Das ging von Stechmücken bis Hagel. Alles Unangenehme war da dabei. Aber all das hat nicht gereicht. Der Pharao ist einfach stur geblieben, hat gesagt, nein, da bleiben. Dann kündigt Mose dem Pharao die 10. Strafe an, nämlich den Tod aller Erstgeborenen. Und damit der Todesengel zwischen den Ägyptern und den Israeliten unterscheiden kann, da sollten die Israeliten am Abend vorher ein einjähriges Lamm schlachten und mit ihren Familien essen. Und das Blut des Lammes sollten sie damit einem Büschel Hyssop an die Türpfosten und oben an den Türbalken streichen. So, und dann lesen wir im 2. Mose, dann wird der Herr durch das Land gehen, um die Erstgeburten der Ägypter zu töten. Wenn er das Blut an den Türbalken und den Türpfosten sieht, wird der Herr an euren Häusern vorübergehen und euch verschonen. Er wird dem Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeburten zu töten. So, und das hebräische Wort, das hier für vorübergehen Es steht, das ist Passach, und von diesem Vorübergehen, da leitet sich der Name Pessach ab, also praktisch das Vorübergehen. So, und erst diese Plage hat den Pharao zur Einsicht gebracht, und die Ägypter haben daraufhin die Israeliten sogar gedrängt, das Land zu verlassen, und sie haben ihnen sogar noch ein paar Wertsachen mitgegeben. Zur Erinnerung an dieses Wunder der Errettung, da sollen die Israeliten jedes Jahr vom 15. bis zum 21. Nisan ein Fest feiern, also Pessach. Und zur Zeit des zweiten Tempels, also als Jesus in Israel dort gelebt hatte, da war das eins von den drei Wallfahrtsfesten, an dem die Juden nach Jerusalem gezogen sind, um dort im Tempel zu feiern. So, die Juden feiern also jetzt diese Woche Pessach. Aber Jesus mit seinen Jüngern hat ja auch damals Pessach gefeiert. Das war der Gründonnerstag, und das war ja schon vor ein paar Wochen. So, tatsächlich ist so, die ersten Christen in Israel, die haben Jesu Tod und Auferstehung tatsächlich zum jüdischen Pessachfest gefeiert. In Rom und in Alexandria, da haben die Christen dann angefangen, an einem anderen Tag zu feiern. Und dann gab es also da einen Streit in den ersten Jahrhunderten, welches jetzt der richtige Feiertag ist. Und die am Pessachdatum festgehalten haben, die nannte man die Quadrodecimaner. Also wer Lateinisch kann, Quadrodecim, das ist also praktisch die 14er. Und weil die eben am 14. Nisan dann den Tod Jesu gefeiert haben. Im Konzil von Nicea im Jahr 325, da hat dann Kaiser Konstantin die römische Sichtweise durchgesetzt und sich damit explizit von der jüdischen Tradition getrennt. Aus meiner Sicht eine traurige Entscheidung, dass sich die Christen da so von ihren jüdischen Wurzeln distanziert haben. Aber jetzt zu Pessach. Lasst uns ein paar Aspekte des Pessachlammes anschauen. Zuerst, die Israeliten, sie brauchten ein Lamm für ihre Rettung. Sie konnten sich nicht einfach selber vor dem Todesengel schützen, sondern sie brauchten dort das Lamm und das Blut des Lammes. Und genauso brauchen wir Jesus zur Vergebung unserer Verfehlungen. Aus unserer Leine heraus können wir nicht vor Gott gerecht dastehen. Dann das Nächste, dieses Lamm, es musste ohne Makel sein. Wir lesen da weiter im 2. Mose. Das ist Gott, was Gott der Gemeinde Israel aufträgt. Am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Es muss ein einjähriges männliches Tier ohne Fehler sein. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des ersten Monats, dann sollen alle, die zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. So, 4 Tage lang war das Lamm also bei der Familie und wurde also genau beobachtet und genau untersucht, ob es nun wirklich ohne Fehler war und damit geeignet als Lamm für Pessach. So, was hat das mit Jesus zu tun? Wenn wir in das Johannesevangelium reinschauen, im Kapitel 12, da können wir lesen, dass Jesus 6 Tage vor dem Pessachfest nach Bethanien zu seinen Freunden Lazarus, Martha und Maria kam. Und das wäre der Tag, an dem Maria seine Füße mit kostbarem Nardenöl salbte. So, am folgenden Tag, das war also 5 Tage vor Pessach, da zog er dann auf einem jungen Esel reitend nach Jerusalem ein. Feiern wir an Palmsonntag. Und an dem Rüsttag, also einen Tag vor dem Pessachfest, da ist er dann gestorben. So, Jesus war also 4 Tage in Jerusalem. Tagsüber war er im Tempel und hat dort gelehrt, und nachts zog er sich dann auf den Ölberg zurück. So, und was ist in dieser Zeit jetzt dann passiert? Ein Teil davon hat auch schon vorher stattgefunden. Also, es ging das Gerücht in Israel rum, ja, der Jesus, Jeschua, wie er genannt wurde, könnte der Messias sein. Und in so einem Fall, da war es der Auftrag an die religiösen Leiter, dass sie genau untersuchen, ob dieser Mensch auch alle Anforderungen, die im Tanach zu finden sind an den Messias, ob er die auch erfüllt. Ob er also wie das Pessachlamm ohne Makel ist. Und die Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten, sie haben diese Untersuchung mit großer Akribie durchgeführt. Und wir lesen, wie sie immer wieder zu Jesus gekommen sind und ihn ausgefragt haben. Also, sie wurden vom Hohenpriester gesandt und haben ihn dann gefragt, in welcher Vollmacht er hier seinen Dienst tut. Sie haben nach dem wichtigsten Gebot gefragt. Da kam die heiße Frage, darf man dem römischen Kaiser Steuern zahlen? Die Sadduzäer, die hatten da so ihre besonderen Probleme mit der Auferstehung, wollten das also alles ganz genau wissen dazu. 4 Tage lang, wie das Pessachlamm, ist Jesus noch einmal untersucht worden, ob denn wirklich kein Fehler an ihm ist. Was war das Ergebnis? Und ich habe hier einen Vers, das ist das Ende der Diskussion mit den Sadduzäern, die nicht an die Auferstehung glaubten. Da lesen wir dann im Lukas-Evangelium. Du hast gut geantwortet, Meister, bemerkten einige Schriftgelehrte, die dabei standen. Und keiner wagte mehr, ihn noch etwas zu fragen. Jesus, das perfekte Pessachlamm, er hat die Prüfung bestanden. Am Abend kamen also dann die Pharisäer und Schriftgelehrten zum Hohen Priester, haben berichten müssen, dass sie nichts gefunden haben. Zuletzt wurde er dann auch noch direkt von dem Hohen Priester im Hohen Rat verhört. Und da finden wir in Matthäus eine bezeichnende Stelle. Aber obwohl sie viele fanden, die sich zu falschen Aussagen bereit erklärten, war keine Aussage darunter, die sie gegen ihn verwenden konnten. Also auch wieder, sie haben ihn untersucht und keinen Fehler gefunden. Trotzdem haben sie ihn dann verurteilt. Und warum das eigentlich so sein musste, das hat Johannes in seinem Evangelium aufgeschrieben. Da lesen wir im Kapitel 11, einer von ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sagte, begreift ihr denn nicht, versteht ihr nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann anstelle des Volkes stirbt und so nicht das ganze Volk umkommt? Diese prophetische Aussage, dass Jesus für das ganze Volk sterben sollte, machte Kaiphas in seiner Eigenschaft als hoher Priester. Er hatte das nicht von sich aus gesagt, sondern Gott hatte es ihm eingegeben. Es war eine Weissagung. Jesus sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern durch seinen Tod die Kinder Gottes auf der ganzen Welt zusammenführen. Von diesem Tag an setzen die führenden Männer des jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. Es ist richtig, der jüdische Hohe Rat, der hat Jesus sozusagen zur Schlachtbank geführt. Und wenn das aber zu antisemitischen Reaktionen führt, wie es im Christentum jahrhundertelang geschehen ist, dann ist es grundfalsch. Irgendjemand hat an der Stelle seine Bibel nicht richtig gelesen. Juristisch gesehen, das Todesurteil ausgestellt und dann durchgeführt, haben das die Römer. Und komischerweise gab es in der Christenheit keine vergleichbaren antirömischen Reaktionen. Aber tatsächlich hat der Tod Jesus, wie wir hier lesen, eine prophetische Dimension. Es war von Gott vorherbestimmt. Und ein Stück weit, wenn wir es anschauen, bis zu dem Zeitpunkt zu seinem Tod war es eigentlich ein innerjüdischer Konflikt. Die einen haben gesagt, das ist der Messias, die anderen haben gesagt, nein, niemals. Er ist ein Gotteslästerer. Und mit seinem Tod hat das Ganze aber dann tatsächlich eine Bedeutung für die Menschen auf der ganzen Welt erhalten. Und du und ich, die wir hier sind, mit unseren Sünden sind wir genauso für den Tod von Jesus verantwortlich, genauso wie jeder Jude, der damals dabei gewesen ist. Aber das war Jesus, das perfekte Pessachlamm, ohne einen Makel, und er mit seinem Tod konnte uns von unseren Sünden erlösen. So, noch ein paar Punkte dazu. Wann ist Jesus gestorben? Bei Johannes lesen wir, dass es an dem Rüsttag, dem Tag vor Pessach war, also der 14. Nisan. Und er starb um die 9. Stunde, das ist nachmittags gegen 15 Uhr. Und das war auch genau der Zeitpunkt, an dem damals im Tempel die Pessachlämmer geschlachtet wurden. Also wir sehen auch hier die Parallele. Wir lesen bei Mose, dass dem Pessachlamm kein Knochen gebrochen werden durfte. Es wurde vollständig über dem Feuer geröstet. Und genauso erging es Jesus. Er wurde mit den zwei anderen Verbrechern gekreuzigt, und weil eben der Sonnenuntergang und damit der Beginn des Pessachfests nahe war, deswegen sollten die drei ein bisschen schneller sterben, und dazu wollte man ihnen die Beine brechen. Bei den zwei Verbrechern, die rechts und links von Jesus gekreuzigt wurden, geschah das auch, wie sie zu Jesus kamen. Da haben sie festgestellt, er war schon gestorben, und deshalb wurden ihm seine Knochen nicht gebrochen, wie bei dem Pessachlamm. Dann ein weiteres. Das Lamm, es musste vollständig verspeist werden. Und wenn ein Lamm zu viel für eine Familie war, dann sollten sich da zwei oder auch mehr Familien zusammentun. Die haben dann miteinander ein Pessachlamm hier gebraten. Und das soll uns daran erinnern, keine halben Sachen zu machen. Jesus, unser Pessachlamm, er will, dass wir ihm vollständig gehören und ihm mit ganzem Herzen nachfolgen. Neben dem Lamm gibt es eine weitere Speise, die typisch ist für Pessach. Ungesäuerte Brote, ihr seht es hier auf dem Bild, das sind eher die maschinell hergestellten, kann man auch von Hand machen, dann sind sie nicht ganz so schön gleichmäßig, quadratisch genannt. Matza oder Matzot im Plural, Jiddisch Matzes. Und das sind ungesäuerte Brote, und deswegen hat Pessach auch noch einen zweiten Namen. Es ist das Fest der ungesäuerten Brote. Was ist der Grund für die ungesäuerten Brote? Die Israeliten, sie mussten Ägypten ganz plötzlich verlassen. Und da nahmen sie den noch ungesäuerten, also nicht mit Sauerteig vermischten Brotteig mit. Und weil sie nur das dabei hatten, mussten sie in den ersten Tagen danach eben Fladen aus ungesäuertem Teig backen. Und als Erinnerung daran essen sie die 7 Tage des Pessachfestes lang nur die Matzen, die ungesäuerten Brote. Und auch dafür mit dem Sauerteig finden wir in der Bibel ein paar Vorschriften. So. Vom Abend des Pessachfestes an sollt ihr 7 Tage lang nur Brot essen, das ohne Sauerteig gebacken wurde. Entfernt schon vorher alle Sauerteigreste aus euren Häusern. So. Zumindest die orthodoxen Juden, die nehmen diese Reinigung ihrer Häuser von Sauerteig, auf Hebräisch heißt das Chametz, die nehmen das sehr ernst. Also zur Festvorbereitung, da wird in der Vorwoche, werden sämtliche Nahrungsmittel, die irgendwie mit Sauerteig oder auch anderem Gesäuerten hergestellt sind, werden verzehrt oder sie werden verschenkt oder auch dann verkauft oder Sachen werden verbrannt. Und es gibt einen großen Hausputz. Das Haus, es wird wirklich bis auf den letzten Krümel gereinigt. Geschirr wird extra gereinigt, Glasgeschirr muss dann 3 Tage irgendwie gewässert werden und irgendwelche metallenen Gefäße, Töpfe, Besteck und sowas wird abgekocht. Hier seht ihr so ein Bild, wie das dann da ausschaut. Und damit ist es vorschriftsmäßig gekaschert, also koscher gemacht. Manche Haushalte, sie haben auch extra Besteck, das dann nur zu Pessach hergenommen wird. Und zum Abschluss dieser Reinigung, da nehmen sie auch tatsächlich noch eine Kerze und suchen im Licht dieser Kerze nochmal jeden Winkel der Wohnung ab, ob nicht vielleicht doch irgendwo noch ein bisschen Chametz, also Sauerteig, übrig ist. So, was hat das mit dem Sauerteig auf sich? Beim Sauerteig, ein kleines Stück reicht, um eine große Menge Teig sauer zu machen. Es ist etwas, was sich praktisch schnell ausbreitet und alles andere ringsherum sozusagen infiziert. Und Jesus hat das Bild verwendet, um seine Jünger vor den Lehren der Pharisäer, der Sadduzäer und auch vor den Lehren des Herodes zu warnen. Und Paulus, er verwendet das Bild auch, um uns zu zeigen, wie wir mit der Sünde umgehen sollen. Wir lesen im 1. Korinther, so wie man beim Pessachfest jeden Rest von ungesäuertem Teig aus den Häusern entfernt, so sollt ihr alles Böse aus eurer Gemeinde entfernen. Dann werdet ihr ein neuer, ungesäuerter Teig. Darum lasst uns das Passafest feiern, nicht mit Brot aus altem Sauerteig von Sünde und Bösem, sondern mit ungesäuertem Brot der Reinheit und Wahrhaftigkeit. Wenn wir den Eifer der Juden anschauen, mit dem sie ihre Häuser vom Sauerteig reinigen, ist die Frage an uns, haben wir den gleichen Eifer in unserem Leben, um uns von sämtlichen Sünden zu reinigen? Oder, und scheinbar hatte der Paulus hier so einen Fall, geben wir dem Sauerteig irgendwie Raum? Eine Sünde, die man toleriert, sie zieht dann oft weitere Sünden hinterher. Und so breitet sich Sünde aus wie eben der Sauerteig. Bei der Pessachfeier, da liegen 3 Matzen gestapelt auf einem Teller mit Servietten dazwischen. Und an einem bestimmten Punkt der Zeremonie, da wird die mittlere der 3 Matzen genommen und in 2 Stücke zerbrochen. So hat auch Jesus das mit seinen Jüngern gefeiert. Wir lesen von ihm hier, da nahm er das Brot, nachdem er Gott dafür gedankt hatte, und brach es in Stücke. So. Von dieser mittleren Matze, eine Hälfte, sie wird Afikoman genannt, die wird in eine Serviette gewickelt und versteckt und erst später zurückgebracht. Meistens dürfen die Kinder sie suchen und dann wird es als Nachspeise gegessen. Aber fällt euch hier eine Parallele auf? Wer ist der mittlere von den 3, der nach seinem Tod in Leinentücher gewickelt begraben wurde und nach 3 Tagen erst wieder auferstanden und wieder erschienen ist? Also selbst dieses Ritual beim Pessachfest, es deutet prophetisch auf Jesus hin. Wir finden vieles zu der Sederfeier im Alten Testament beschrieben. Dieses Detail finden wir nicht. Es ist erst später irgendwann in der Pessach-Haggadah aufgeschrieben worden. Ob es bei Jesus genau schon so war und sowas, wissen wir nicht. Trotzdem finde ich es eine bemerkenswerte prophetische Handlung eigentlich, die dort stattfindet. So. Zur Sederfeier gehören 4 Becher Wein. Und die werden dann im Laufe des Mahles zu bestimmten Zeiten getrunken. Manchmal ist sogar noch ein 5. Becher dazu, der nicht angerührt wird. Das ist einer für den Propheten Elia. Den erwarten die Juden als Vorboten des Messias und stellen ihm da also auch einen Becher zur Einladung hin. Im 2. Mose, da spricht Gott, als er Mose beauftragt, von 4 Aspekten der Befreiung. und die durch diese Becher symbolisiert werden. Zum einen, ich werde euch aus Ägypten herausführen. Ich werde euch aus der Sklaverei befreien. Ich werde euch mit großer Macht retten und ich werde euch zu meinem Volk machen. So. Als Jesus den Becher mit Wein an seine Jünger weitergab, da sprach er von dem neuen Bund, den er mit seinem Blut schließt. Und es steht nicht explizit im Neuen Testament drin, aber für mich passt es irgendwie logisch dazu, dass das der vierte Becher war, der auch praktisch an Pessach diesen Bund symbolisiert, nämlich ich werde euch zu meinem Volk machen, den Gott dort geschlossen hat. Und Jesus hat dann damit den neuen Bund gegründet. Also wir haben zum einen den Becher der Errettung, der dritte und der vierte, der dann uns zu einem Bund macht. Beim Lukas lesen wir tatsächlich sogar auch von zwei Bechern, die Jesus nimmt. Die Befreiung aus Ägypten, sie war nicht nur ein physischer Akt, sondern sie hatte auch eine geistliche Dimension. Die Israeliten, sie mussten in ihren Köpfen von Ägypten mit seinen Götzen und Gebräuchen frei werden. Es hat eigentlich nur ein paar Tage gebraucht, um das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Aber es brauchte anschließend 40 Jahre, um das Ägypten aus den Köpfen der Israeliten herauszubringen. Denkt nur, was so als alles dann passiert ist auf der Reise, das goldene Kalb, wo sie wieder einen ägyptischen Götzen haben wollten, die Sehnsucht der Israeliten nach den Fleischtöpfen Ägyptens und Gott musste tatsächlich 40 Jahre lang mit ihnen hier handeln, um sie dann reif für das verheißene Land zu haben. So. Zum Abschluss die Frage an uns. Wo stehen wir auf dem Weg von Ägypten in das verheißene Land? Wenn du jetzt da bist, hier oder das Ding auf Video anschaust und du hast dich noch gar nicht auf den Weg gemacht, heute kannst du den ersten Schritt tun. Du hast jetzt hier in der Predigt von Jesus, dem Lamm Gottes, gehört, das sich selbst als Opfer gebracht hat, um dich und mich von unseren Sünden zu erlösen. Und du kannst heute einfach Ja sagen zu dieser Befreiung und dich auf die Reise machen, um Jesus nachzufolgen. Wenn du durch die Predigt erkannt hast, dass du zwar schon unterwegs bist, aber irgendwo Ägypten noch in dir steckt, auch dafür hat Jesus das Opfer gebracht. Er will uns aus der Sklaverei der Sünde befreien. Was du tun kannst, ist, sie vor ihn im Gebet zu bringen, damit er dann mit seinem Erlösungswerk weitermachen kann. Ihr habt gehört, dass nachher Gebetsteams da sind. Ihr könnt zu den Gebetsteams kommen, ihr könnt zu irgendjemand von der Gemeindeleitung kommen, wem auch immer, und den nächsten Schritt tun, der für euch dran ist. Wer will, darf aufstehen. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, danke, dass du das perfekte Pessachlamm bist. Danke, dass du gekommen bist ohne Makel und Herr, dass du gestorben bist für unsere Sünden. Herr, du hast uns erlöst und Herr, dafür soll dir unser Dank gebühren. Und Herr, wir wollen dir nachfolgen auf dem Weg in das verheißene Land, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du uns einfach hilfst, diesen Weg zu gehen, dass du uns zeigst, wo wir noch festhängen mit Ägypten und dass du uns hilfst, davon loszuwerden. Herr, wir bitten dich, dass du uns zu einem heiligen Volk machst, das würdig ist, Herr, in das Land zu ziehen und das verheißene Land zu bewohnen. Amen.